Deutschlandfunk. DLF Magazin.
Heute mit Irene Geuer und dem Infektionsschutzgesetz, das geändert werden soll. Das sorgt bei Juristen nicht gerade für Begeisterung. Wir schauen auf knapp 150 Tage Corona-Warn-App und die vielen Verbesserungsvorschläge. Und wir gehen der Frage nach, wohin mit den Stasi-Akten. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Streit um den Ort der Archivierung. Guten Abend. Es hat in den vergangenen Wochen viele Diskussionen gegeben, wie es weitergeht mit der Bekämpfung von Corona. Weiter so, dass die Bundesregierung sich auf eine nationale Notlage berufen und daher alleine handeln kann, oder muss jetzt auch mal das Parlament mitentscheiden? Wie das auch zum Beispiel von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble angemahnt wurde. Das Parlament dürfe nicht außen vor bleiben, das hat er den Fraktionen geschrieben. Seit vielen Monaten wird das auch schon in Juristenkreisen diskutiert. Der Eingriff der Exekutive in die Grundrechte der Menschen geht vielen zu weit. Außerdem mussten sich Gerichte mit diversen Klagen gegen Verbote oder Beschränkungen auseinandersetzen. Die Große Koalition hat nun entschieden, ja, wir brauchen eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um dem Parlament mehr Handlungsspielraum zu verschaffen. Auch damit die Menschen in Deutschland besser nachvollziehen können, warum was wie gerade angeordnet wurde. Der Entwurf dazu ist da mit einer Liste von 15 Maßnahmen. Am vergangenen Freitag hat bereits die erste Lesung im Bundestag stattgefunden. Heute Anhörung dazu im Gesundheitsausschuss. Mit dabei auch Dr. Andrea Kiesling vom Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Ruhr-Universität Bochum. Sie hat auch die SPD beim Infektionsschutzgesetz beraten. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ist es auch nach Ihrer Auffassung höchste Zeit, dass das Gesetz geändert wird?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Infektionsschutzgesetz nur eine Generalklausel, also eine ganz vage Bestimmung, die sagt, die Behörden dürfen die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen. Wir haben dann noch eine Regelung für die Quarantäne. Aber ansonsten all das, was wir sonst so an die Bevölkerung richten im Moment, dafür hatten wir keine besondere Grundlage. Und da hat auch die Rechtswissenschaft schon seit längerer Zeit gesagt, da brauchen wir jetzt mal eine Regelung, die ja im Einzelnen genau zeigt, was zulässig ist und was nicht.
Sie haben den Gesetzesentwurf genau studiert. Welche Note geben Sie dem geänderten Infektionsschutzgesetz?
Ja, ich würde fast sagen, der ist durchgefallen, weil der Gesetzentwurf, der ist, also dieser Paragraph 28a, es werden ja noch ein paar andere Sachen, sollen jetzt geändert werden, aber das, was jetzt unsere Frage betrifft, da ist der Entwurf ganz einseitig. Also der schreibt in diesen von Ihnen gerade erwähnten 15 Nummern einmal auf, was für Maßnahmen es jetzt so in letzter Zeit gab. Das ist noch nicht mal besonders geordnet oder systematisiert und auch zum Teil weiß man gar nicht so ganz genau, was es sein soll, sowas wie eine Ausgangsbeschränkung im privaten oder öffentlichen Raum. Also weiß man gar nicht, eigentlich geht es doch bei der Ausgangsbeschränkung darum, dass ich vom privaten in den öffentlichen Raum wechsle. Also es sind schon zum Teil so Fragen, was ist damit überhaupt gemeint? Aber was vor allem völlig fehlt, ist eine Abwägung mit den grundrechtlich geschützten Interessen der Bevölkerung. Also dass der Gesetzentwurf wirklich ganz klar sagt, es gibt verfassungsrechtliche Grenzen und bestimmte Maßnahmen sind auch einfach ausgeschlossen. Zum Beispiel Ausgangssperren, absolute Ausgangssperren oder pauschale Versammlungsverbote. Also, dass ich schon in der Verordnung sage, Versammlungen dürfen gar nicht mehr stattfinden. Das steht in dem Entwurf so nicht drin. Und es steht auch nicht drin, unter welchen besonderen Voraussetzungen welche Maßnahmen angeordnet werden dürfen. Deswegen, der ist sehr einseitig. Also man bekommt das Gefühl, der soll das Vorgehen der letzten Monate nachträglich legitimieren, aber für die Zukunft hat er eigentlich keine konkretere Steuerungswirkung.
Das heißt, Sie geben dem früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, recht, der gesagt hat, der Gesetzesentwurf ist ein Persilschein.
Genau, das ist ja im Prinzip, weil wenn man jetzt so sich vorstellt, da sitzt man in der Behörde oder das wird ja in der Regel auf Landesebene dann durch Verordnung geregelt, man sitzt da im Ministerium und guckt da rein, denkt man, ach so, das alles darf ich jetzt machen und gar nicht unter irgendwelchen strengeren Voraussetzungen als bislang. Deswegen, da würde ich ihm auf jeden Fall zustimmen.
Mhm. Können Sie das mal so ein bisschen konkretisieren, was Ihnen da genau fehlt? Gehen wir zum Beispiel mal auf das Thema, was ja auch lange diskutiert worden ist, die Kontaktdaten in Bars und Restaurants, was mit den Adresslisten ist zum Beispiel.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir da sogar eine Gerichtsentscheidung haben aus dem Saarland, vom Verfassungsgerichtshof aus dem Saarland, der sich genau diese Maßnahme angeguckt hat. Das zum Beispiel Gastronomiebetriebe diese Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen müssen. Und da hat sogar der Verfassungsgerichtshof gesagt, da reicht eben diese Vorschrift, die wir bislang hatten, nicht als Rechtsgrundlage aus. Und dann hat er auch ganz konkret gesagt, was man regeln müsste. Also zu welchem Zweck werden diese Daten gespeichert? An wen dürfen diese Daten herausgegeben werden? Wann müssen diese Daten vernichtet werden oder dass sie überhaupt vernichtet werden? Steht jetzt zum Beispiel in dem Entwurf der Bundesregierung auch gar nicht drin. Weil da steht nur dran, das ist möglich, dass diese Kontaktdaten eben erfasst werden müssen, aber es stehen keine weiteren Voraussetzungen oder auch mögliche weitere Folgen, was man mit diesen Daten machen kann, das steht da gar nicht drin.
Also, was sollte Ihrer Meinung nach in dem Entwurf geändert werden? Fast alles, habe ich den Eindruck.
Ja, genau, weil die Frage ist, kann man jetzt überhaupt, das ist ja wirklich eine Vorschrift, § 28a, da ist die Frage, kann man da jetzt ein bisschen was dran ändern und das reicht? Da bin ich sehr, sehr skeptisch, sondern ich finde, man müsste eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen und sich einmal überlegen, was ist jetzt das Problem, warum reichte das Infektionsschutzgesetz bislang nicht und was ist der Unterschied zu den Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz regelt und zu denen, die wir jetzt haben. Also wir haben jetzt eben eine epidemische Lage, wir adressieren die gesamte Bevölkerung und nicht mehr nur Infizierte oder wahrscheinlich Infizierte, sondern es ist so ein flächendeckender Ansatz. Und das muss man eben auch extra dann regeln. Also ich würde im Infektionsschutzgesetz, ich würde dann den Ansatz also ganz anders formulieren und erstmal Voraussetzungen dafür normieren, wann darf man überhaupt die Bevölkerung flächendeckend adressieren, was muss da überhaupt für eine Art von Infektionsrisiko vorliegen, woran messe ich das überhaupt? Das kann man ja auch so abstrakt formulieren, dass es auch noch für andere Krankheitserreger gelten würde.
Das hat ja der Entwurf getan, hat ja gesagt, ja, die Neuinfektionen können einfache, aber auch schwerwiegendere sein, das reicht nicht.
Das bezieht sich schon wieder auf die Maßnahmen selber, genau, dass der Entwurf davon spricht, es gibt schwerwiegende Schutzmaßnahmen und stark einschränkende Schutzmaßnahmen und nur einfache. Aber er sagt eben selber gar nicht, welche der Maßnahmen, die er ansonsten ja nennt, sind denn überhaupt schwerwiegend und welche sind stark einschränkend. Und selbst wenn ich das weiß, weiß ich immer noch nicht genau, unter welchen Voraussetzungen kann ich die anwenden. Und zwar sagt der Entwurf, der verweist dann auf diesen 7-Tages-Inzidenzwert, diese Zahlen kennen wir ja alle, diese 35 oder 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Aber da bleibt dann auch offen, kann ich dann, wenn so ein bestimmter Wert überschritten ist, nur bestimmte Maßnahmen ergreifen? Da würde ich sogar sagen, ist der Entwurf fast zu eng, weil man ja eigentlich, und so ist es in den letzten 8 Monaten ja auch passiert, immer so ein Gesamtkonzept hat. Also man ergreift ja gar nicht nur eine Maßnahme oder zwei oder drei gleichzeitig, sondern das ist so ein Maßnahmenbündel. Und das muss ich natürlich auch aufeinander abstimmen, dass ich gucke, wer trägt welche Belastung, wie kann ich das möglichst gleichheitsgerecht ausgestalten. Und deswegen finde ich da, dass mit dieser Abstufung, wie sie der Entwurf versucht, der führt nicht so richtig weit. Also das klingt im ersten Moment, als wäre es eine Handlungsanweisung, aber das ist es in der Praxis dann eigentlich nicht.
Wie ist denn heute die Anhörung gelaufen?
Von den 6 juristischen Sachverständigen waren doch 4, und dazu denen gehörte ich eben auch, wir waren uns da doch eigentlich weitestgehend einig, dass das eben nicht ausreicht. Die Frage ist einfach, was machen die Gerichte dann auch damit? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gerichte da jetzt sagen, so, das reicht uns jetzt. Und man kann jetzt vor allem, das ist ja ein neues Gesetz, was dann, also dieser § 28a tritt dann ja neu in Kraft. Das heißt, man kann da auch vergleichsweise einfach dann Verfassungsbeschwerde, jedenfalls in zeitlicher Hinsicht dagegen, erheben. Also ich denke, das wird von dem Bundesverfassungsgericht landen und das bleibt dann doch sehr spannend, was das dazu sagen wird.
Das heißt, wenn Sie schon das Bundesverfassungsgericht ins Spiel bringen, Sie haben nicht den Eindruck, dass Ihre Argumente gehört wurden und auch beachtet werden, dass man noch mal nachbessert?
Doch, ich glaube schon, dass noch irgendwas damit passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der 1:1 so verabschiedet wurde, weil doch alle Sachverständigen, also auch die anderen beiden, also alle 6 haben gesagt, es macht sicher auch Sinn, wenn man so Maßnahmen befristet. Das steht jetzt zum Beispiel auch nicht in dem Entwurf drin. Also dass man die befristet und dass man auch den Ländern sagt, ihr müsst eure Verordnung begründen zum Beispiel. Also da wird auf jeden Fall, glaube ich, schon noch nachgebessert. Aber wie weit, das ist dann eben die Frage. Also man wird jetzt sicher nicht diesen Entwurf nochmal an der Stelle völlig umwerfen und das ganz neu angehen. Es soll ja nächste Woche dann auch schon verabschiedet werden.
Genau, nächste Woche 2. und 3. Lesung des geänderten Infektionsschutzgesetzes. Genau heißt es übrigens, 3. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Über den Inhalt habe ich mit Dr. Andrea Kiesling von der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum gesprochen. Thank you. Seit Mitte Juni habe ich jeden Morgen ein Ritual. Ich greife nach dem Handy und gucke auf die Corona-Warn-App. Sie zeigt dann immer grün an. Gut. Aber vergangene Woche hatte ich 9 Begegnungen mit niedrigem Risiko. 9. Anruf bei einer Freundin, die meinte, pah, das sei doch gar nichts, sie habe 14. Diese Nachricht, das werden Sie gleich von meinem Kollegen Johannes Kuhn hören, diese Nachricht hat schon viele aufgeschreckt und dann aber auch ratlos zurückgelassen, denn die Corona-Warn-App sagt, diese Begegnungen waren nicht gefährlich, alles gut. Da fragt man sich schon, warum muss ich das dann wissen? Und ich frage mich auch, wie man 9 oder 14 Begegnungen mit Corona-Erkrankten auf einmal haben kann, wenn man nur im Supermarkt einkaufen war. Und es gibt noch viel mehr Fragen, die keine befriedigende Antwort finden. Die Corona-Warn-App ist jetzt knapp 150 Tage im Dienst und längst nicht ausgereift. Was sie leistet und was sie aber auch leisten könnte, wird immer noch viel diskutiert. Johannes Kuhn bringt sie auf den Stand der Dinge.
22 Millionen Mal wurde die Corona-Warn-App heruntergeladen. 3,3 Millionen Testergebnisse hat sie übermittelt. Die App erfüllt ihren Zweck, sagt die Bundesregierung. Doch mit den steigenden Infektionszahlen wächst auch die Kritik.
Die Bundesregierung hat im Sommer einfach aufgehört, die Corona-Warn-App weiterzuentwickeln, hat sehr langsam überhaupt neue Ideen angenommen von außen.
Sagt zum Beispiel der FDP-Politiker Manuel Höferlin, Vorsitzender im Digitalausschuss des Bundestags. Drastischer formulierte es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der die Corona-Warn-App einen zahnlosen Tiger nannte. Die Forderungen in der aktuellen Debatte stapeln sich. Weniger Datenschutz, mehr persönliche Informationen für die Gesundheitsämter, vereinzelt wird sogar eine Pflicht zur Installation gefordert.
Wir werden am Prinzip der Corona-Warn-App nichts ändern, der Freiwilligkeit, Nichtnachverfolgbarkeit von Infektionen, daran wird sich nichts ändern.
Betont ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Das BMG weist die Kritik ebenso zurück wie die Forderungen, den Datenschutz aufzuweichen. Man hatte bei der Entwicklung darauf geachtet, dass nur wenige Daten anfallen und die dann auch auf dem Smartphone bleiben. Die Bevölkerung soll der App vertrauen, auch wenn den Gesundheitsämtern dadurch hilfreiche Informationen über das Infektionsgeschehen entgehen. Eine Downloadverpflichtung der App zum Beispiel wäre aber ohnehin rechtlich gar nicht machbar, dazu auch noch leicht zu umgehen, wie Digitalpolitiker Höferlin erklärt.
Ich kann ja das Tracing jederzeit ausschalten, ich könnte die App jederzeit löschen und neu installieren und deswegen funktioniert eine Verpflichtung der App praktisch nachher nicht, das ist weiseshalber.
Fachleute und Fachpolitiker halten die Corona-Warn-App grundsätzlich für sinnvoll, bescheinigen ihr aber viel Luft nach oben, zum Beispiel bei der Verständlichkeit. So warnt die App Nutzer auch bei Begegnungen mit niedrigem Risiko, also Kontakte zu Covid-Betroffenen, die in großem Abstand oder zu kurz für eine Infektion stattgefunden haben. Henning Tillmann, Diplom-Informatiker und Co-Vorsitzender des SPD-nahen Digitalpolitikvereins D64.
Die Anzeige ist eine Nicht-Information, weil was fängt dann mit dieser Information an? Es wird angezeigt, dass nur 2 oder 3 Kontakte waren, aber es steht auch gleichzeitig, dass man keine weitere Maßnahmen einleiten soll. Bis vor einiger Zeit stand eben diese Zusatzinformation, dass man nichts machen soll, noch nicht mal in der App. Das heißt, die Leute wurden mit dieser Information allein gelassen und das ist niemals gut.
Manch organisatorische Lücke wurde geschlossen, zum Beispiel die Einbindung der Hausärzte. Gesundheitsminister Jens Spahn.
Das ist seit Mitte Oktober auch klar geregelt, dass nicht nur der Gesundheitsdienst, das Gesundheitsamt, sondern auch die niedergelassenen Ärzte dann testen können. Aber das geht natürlich immer nur im Rahmen vorhandener Kapazitäten.
Was in der aktuellen Infektionslage bedeutet, keine Symptome, keine Tests. 90% der Labore sind inzwischen an die App angeschlossen, können also die Testergebnisse direkt digital übermitteln. Das funktioniert allerdings nicht immer reibungsfrei. Denn wer das Ergebnis per App erhalten möchte, muss nach dem Test erstens einen QR-Code einscannen und dann zweitens auch noch ein Datenschutzkreuzchen auf Papier machen, also einwilligen, dass das Labor das Ergebnis digital verschicken darf. Dieses Kreuzchen fehle manchmal, sagt Andreas Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbandes der Laborärzte.
Dann ist es einfach so ein Stress, dass es manchmal auch das Kreuz einfach vergessen wird. Oder man scheut die Diskussion mit dem Patienten, weil der dann wieder fragt, ja, ist das denn alles so sicher? Wir hatten ursprünglich vorgeschlagen, aber das ist bisher leider noch nicht umgesetzt, dass man mit dem Herunterladen der App auf sein Handy quasi eine Erlaubnis erteilt, dass die Ergebnisse, die dann in der Folgezeit erhalten werden, automatisch in die App eingespielt werden. Ich weiß, das ist vom Datenschutz her etwas fragwürdig.
Im deutschen Datenschutz fragwürdig, wohlgemerkt. Andere europäische Länder holen nämlich gleich beim Download die Einwilligung zur Weitergabe ein. Ist die App also zu kompliziert? 40% der Nutzer, die ein positives Corona-Ergebnis auf ihre App erhalten haben, verzichten laut RKI darauf, ihre Kontakte zu warnen. Für die Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg, die für die Linksfraktion im Bundestag sitzt, ist auch das ein Zeichen fehlender Nutzerfreundlichkeit.
Die Usability ist einfach noch nicht toll. Und dass viele Menschen ein positives Testergebnis nicht selber weiterleiten an den zentralen App-Server, um andere zu warnen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass man viermal irgendwas klicken muss und da gehen halt auch unterwegs Leute verloren.
68 Millionen Euro kosten Entwicklung und Betrieb der Corona-Warn-App-Schätzungen zufolge. Die Kritik ist offenbar angekommen. Bis Ende des Jahres wollen SAP und Telekom noch 4 Updates veröffentlichen. Im Digitalausschuss des Bundestags kündigten Vertreter des Gesundheitsministeriums bereits Details an. So sollen die Menüs der App einfacher werden. Risikokontakte werden mehrmals am Tag überprüft, nicht nur alle 24 Stunden. Nutzer, die positiv getestet wurden, werden per Erinnerungsfunktion gebeten, das Ergebnis freizugeben und ihre Kontakte zu warnen. Und mit einem weiteren Update im kommenden Jahr sollen Nutzer zumindest das genaue Datum erfahren, an dem sie eine Risikobegegnung hatten. Anke Domscheit-Berg.
Es soll eine Datumshistorie für alle Risikobegegnungen, für rote mit hohem Risiko und grüne mit kleinerem Risiko, die soll es geben, sodass man selber besser überlegen kann, an dem Tag, wo war ich denn da, hatte ich 2 Meetings und einmal S-Bahn, dann kann ich bei den beiden Meetings nachfragen, du wisst ihr irgendwas, bei euch war da was? Und dann kann man ein bisschen besser mit dieser Information umgehen.
Nicht vorgesehen ist bis jetzt, dass die App auch spezielle Infektionsszenarien erfasst. Denn allein die Messung von Abstand und Kontaktdauer lasse noch keinen Rückschluss auf die reale Ansteckungsgefahr der jeweiligen Situation zu. Zum Beispiel bei Veranstaltungen oder in Gaststätten, wo zwar der Mindestabstand eingehalten, aber nicht ausreichend gelüftet werde, so Domscheit-Berg.
In dem Moment, wo Fenster zu sind, die Leute beim Essen und Trinken die Masken nicht aufhaben, verteilen sich natürlich ungehindert die Aerosole und können auch eingeatmet werden und Infektionen auslösen. Da würde die App im Zweifel gar nichts sagen. Die würde vielleicht sagen, niedriges Risiko, aber mach dir mal keine Sorgen. In der Wirklichkeit ist es vielleicht eine Cluster-Situation, bei der sich viele Leute anstecken.
Henning Tillmann von D64 schlägt deshalb gemeinsam mit dem SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach vor, die Risikoberechnung zu erweitern. Die App solle auch scannen, wie viele Geräte um sie herum aktiv sind.
Diese Erfassung ist anonym, also man zählt einfach nur die Signale, nicht welche Signale oder wem die gehören, sondern einfach nur an die Anzahl der Signale. Und dadurch habe ich dann zu jedem Zeitpunkt auch eine Information auf dem Gerät liegen, ob ich mich da in einer Cluster-Situation befunden habe.
Eine weitere Alternative wäre das von Schweizer Entwicklern vorgelegte Crowd-Notifier-Protokoll. Hier können Veranstalter einen QR-Code auslegen, den Besucher einscannen. Zeigt sich im Nachhinein, dass mehrere Besucher das Coronavirus in sich trugen, werden alle anderen Anwesenden gewarnt. Der Schweizer Epidemiologe Marcel Salaté.
Und dann geht es eigentlich weiter wie auch sonst beim Contact Tracing. Dann kann man eben die entsprechenden Personen informieren, die auch diesen QR-Code gescannt haben. Und kann dann mit denen das weitere Vorgehen besprechen, Quarantäne, Forward Tracing und so weiter.
Ein solcher Warnmechanismus wird in Großbritannien bereits angewendet. Würde er auch in Deutschland eingeführt, könnte allerdings ein Szenario eintreten, das die Bundesregierung unbedingt vermeiden möchte. Nämlich, dass es an der Tür heißt, Corona-Warn-App oder du kommst hier nicht rein.
Johannes Kuhn über die Weiterentwicklung der Corona-Warn-App. Deutschland ist noch ziemlich weit entfernt von dem, was gute Inklusion bedeutet. Kritik gerade in den vergangenen Wochen von Eltern und Lehrern, was die Kinder in der Schule angeht. Da fehlt Barrierefreiheit, da fehlt der Platz, da fehlen Mitarbeiter. Kinder mit Behinderung sind längst nicht gleichgestellt. Das ist auch in der Kinder- und Jugendhilfe so. Die ist gar nicht zuständig, wenn eine Behinderung vorliegt, sondern die Sozialhilfe. Eine falsche Aufteilung meint zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Die würde für viel unnötige Bürokratie sorgen und für Streitigkeiten um die Zuständigkeit. Da würden Kinder also oft in diversen Verfahren getestet, um herauszufinden, welches Amt denn den Fall jetzt übernimmt. Mit anderen Worten, da geht es nicht in erster Linie um das Kind. Aber das soll sich ändern. Das Bundesfamilienministerium hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet zur Kinder- und Jugendstärkung. Und darin vorgesehen ist auch eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe. Das fordern zum Beispiel Pflegeeltern schon seit vielen Jahren. Denn für sie ist es mit einem behinderten Kind noch mal viel schwerer mit den ganzen Herausforderungen. Das hat Anne Quirin bei einem Besuch erfahren.
Sabrina Becker und ihr Mann kümmern sich um eine Adoptivtochter und zwei Pflegekinder. Alle drei haben verschiedene Beeinträchtigungen.
Ich würde schon sagen, es ist eine tolle Aufgabe, eine anstrengende, aber auch tolle Aufgabe, vor allem wenn man sieht, wie die Kinder sich entwickeln, welche Ressourcen die haben, die man einfach mit denen zusammen hervorbringen kann.
Was sie allerdings Nerven kostet, ist die ausufernde Bürokratie mit dem Jugendamt, dem Sozialamt, der Krankenkasse. Bei wem muss beispielsweise eine Integrationskraft für den Kindergarten beantragt werden? Welche Leistungen stehen den Kindern überhaupt zu? Auch das ist gesetzlich nicht klar geregelt. Und was, wenn der Antrag auf ein dringend benötigtes Hilfsmittel, etwa ein behindertengerechter PKW, abgelehnt wird?
Also es ist schon so, dass ganz viel Zeit drauf geht, um Briefe zu schreiben, für Telefonate, um zu klären, um zu recherchieren. Da vergeht ganz viel Zeit für. Und die Zeit fehlt bei den Kindern.
Zu den Herausforderungen, mit denen alle Pflegefamilien umgehen müssen, kommen bei Pflegeeltern, die ein geistig oder körperlich behindertes Kind aufnehmen, einige hinzu. Bei aller Besonderheit solle man aber nicht außer Acht lassen, dass die Grundbedürfnisse aller Kinder und Jugendlichen, egal ob behindert oder nicht, gleich seien, erklärt Dirk Schäfer, Leiter des privaten Perspektive-Instituts in Bonn, das zur Weiterentwicklung von Hilfen zur Erziehung forscht.
Zum Beispiel nach Zugehörigkeit, nach liebevoller Versorgung oder nach einem warmen Zuhause, wo ich mich angenommen fühle, dass die natürlich bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderung genauso vorhanden sind und vielleicht an einigen Stellen noch viel intensiver vorhanden sind, wie bei den Kindern und Jugendlichen, die keine Behinderung haben.
Für Kinder, die nicht bei ihren Herkunftsfamilien aufwachsen, kann die Pflegefamilie ein guter Ersatz sein. Allerdings gibt es bundesweit sowieso schon zu wenige Pflegeeltern. Für behinderte Kinder eine geeignete Familie zu finden, ist umso schwerer. Die meisten wachsen daher in Heimen auf. Das muss zwar kein Nachteil sein, aber die Chance auf emotionale Bindung ist laut Experten in Heimen, wo sich die Betreuer abwechseln, nicht so groß wie in einer Familie, wo immer dieselben Bezugspersonen für das Kind da sind.
Der Mama-Bonus. Ich nenne ihn immer der Mama-Bonus,
sagt Kerstin Held, die seit 20 Jahren Pflegekinder mit Beeinträchtigungen aufnimmt. Als Vorsitzende des Bundesverbandes Behinderter Pflegekinder setzt sie sich dafür ein, dass auch Kinder mit Beeinträchtigungen, deren leibliche Eltern sich die Versorgung vielleicht nicht zutrauen, die Chance auf Familie bekommen. Schließlich haben sie laut Artikel 23 der UN-Behindertenrechtskonvention ein Recht darauf. Allerdings müssten sich die Rahmenbedingungen verbessern, um mehr Familien für diese Aufgabe zu gewinnen und sie entsprechend zu fördern. Eine Kernforderung des Verbandes ist es, dass die Kinder- und Jugendhilfe, sprich die Jugendämter, auch für diese Kinder zuständig ist und nicht wie bislang die Eingliederungshilfe. Das setzt einen Paradigmenwechsel voraus, meint Dirk Schäfer.
Was stellen wir denn in den Mittelpunkt? Stellen wir in den Mittelpunkt, dass das Kinder und Jugendliche sind? Oder stellen wir in den Mittelpunkt, dass sie auch neben ihrem Kindsein, Jugendlichsein, eine Behinderung haben? Und das findet halt im Moment noch statt.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD scheint das ähnlich zu sehen. Sie hat einen Entwurf für ein neues Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ausarbeiten lassen. Dieser sieht vor, dass in den kommenden 7 Jahren die Leistungen der Eingliederungshilfe schrittweise in die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe übergehen sollen. Die inklusive Lösung ist ab 2028 erklärtes Ziel. Das sei prinzipiell gut, aber man werde zu lange hingehalten, meint Kerstin Held, die als eine von über 5000 Expertinnen und Betroffenen in den Vorbereitungsprozess für das Gesetz eingebunden war. Auch, dass ab 2024 sogenannte Verfahrenslotsen eingeführt werden sollen, um den Pflegefamilien Orientierung im Dschungel der Zuständigkeiten zu geben, hält sie für zu spät.
Nun wurde eine erneute Übergangsregelung geschaffen. Das heißt, die Pflegekinder und die Familien, die ein Kind mit Behinderung aufnehmen, befinden sich tatsächlich in der Übergangslösung von der Übergangslösung.
Also ich bin erstmal froh, dass es einen Zeitplan gibt.
Hält Johannes Horn dagegen, Leiter des Jugendamtes Düsseldorf und Vorsitzender der Großstadtjugendämter in Deutschland.
Also ich bin sehr, sehr froh, dass der Referentenentwurf, ich sag mal, an vielen Stellen das nochmal verdeutlicht hat, was wirklich zwingend notwendig ist für diese Familien. Nämlich einmal für den Beratungsansatz, den Familien selber haben, also die Herkunftsfamilie, aber auch, ich sag mal, den Beratungsansatz für Pflegefamilien. Und das zweite Thema ist, wenn man das Thema in die Jugendhilfe zieht, finde ich super, dass wir endlich mal über einen ganzheitlichen Ansatz sprechen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter bräuchten natürlich entsprechende Fortbildung, um auch Pflegefamilien mit einem behinderten Kind kompetent beraten zu können. Aber grundsätzlich ist Johannes Horn optimistisch, dass die Kinder- und Jugendhilfe dem inklusiven Anspruch gerecht werden kann.
Also ich glaube, dass nach einer verzögerten Startphase zur Reform das Thema sehr auf eine breite Zustimmung führt. Und ich weiß schon von einigen Städten, die auch um das Thema Schnittstellenreduzierung und so weiter sich jetzt schon bemühen, Zuständigkeiten innerhalb ihrer Kommune zu verändern.
Mit einem Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der Kinder- und Jugendhilfe ist frühestens im April nächsten Jahres zu rechnen, heißt es aus der Großen Koalition. Anfang Dezember soll der Entwurf ins Kabinett gehen. Fachleute bewerten ihn grundsätzlich positiv. Aber Länder und Kommunen äußerten sich zurückhaltend, heißt es aus Koalitionskreisen. Sie fürchten zu hohe Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe. Der Bundesverband Behinderter Pflegekinder hält dagegen und rechnet in seiner Stellungnahme vor, dass ein Platz in einer Pflegefamilie nicht halb so viel koste wie in einer stationären Einrichtung. Die Familien wollen aber nicht als Kostensparmodell gesehen werden, sondern in erster Linie als Orte, an denen Inklusion gelebt wird.
Denn das ist unser Ziel. Ein Kind ist ein Kind und nichts anderes.
Anne Quirin über ein neues Gesetz zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe. Ist Ihnen vielleicht ja auch schon aufgefallen, so viele Unternehmen, die gar nicht mehr mit ihrem einzelnen Produkt werben, sondern damit klimafreundlich zu arbeiten oder nachhaltig. Lebensmittelmärkte, die ihr Logo mit einem bunten Korb Öko-Gemüse abbilden. Hamburgerketten, die mit einem Pflanzenburger groß rauskommen wollen. Und der ADAC, der Allgemeine Deutsche Automobilclub, setzt zuweilen aufs klimafreundliche Fahrrad. Der größte deutsche Verein mit gut 21 Millionen Mitgliedern, er galt lange als die Autolobby schlechthin. Jetzt hat er einen Fahrradwegetest gemacht. Was halten die Radelnden wohl davon? Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone ist der Frage mal hinterhergefahren.
Er ist bekannt für seine Tests, der Deutsche Automobilclub. Das ja. Da wäre zum Beispiel der alljährliche Winterreifentest oder der Kindersitztest. Der erscheint auch jedes Jahr, hat also alles immer mit Auto zu tun. Umso überraschter durften wir sein, als uns Mitte Oktober im Netz dieses Video erreichte.
Radfahren in der Großstadt ist, gerade an Kreuzungen und Einmündungen, per se schon nicht ganz ungefährlich. Der ADAC hat sich jetzt angeschaut, wie insbesondere die Breite der ausgewiesenen Radwege die Situation noch weiter verschärft.
Die ADAC-Tester rückten aus mit dem Meterstab und vermaßen in 10 deutschen Landeshauptstädten die Breite der Fahrspuren auf wichtigen Radrouten. Das Ergebnis: nur Kiel im hohen Norden schneidet mit gut ab, so Stefan Gerwens, Leiter des ADAC-Verkehrsressorts.
Während die Mehrheit der Städte ein ausreichendes Ergebnis kriegt und sogar 2, Hannover und Mainz, ein mangelhaft, weil dort eben der Anteil der Radwege, die Mindestbreite erfüllen, sehr gering ist und die Regelbreite auch ganz selten vorkommt.
Ein ernüchterndes Testurteil, findet der Autoclub, was Andreas Schön von der Konkurrenz nicht überrascht.
Naja, viele Dinge von dem, was man jetzt sozusagen statistisch dokumentiert hat, das sehen die Radlfahrer jeden Tag. Also die wussten das Ergebnis auch vorher schon.
Andreas Schön leitet den Kreisverband München des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, ADFC.
Es gibt, das ist das Ergebnis jetzt für München ganz konkret, natürlich einige Wege, die schon sehr gut sind. Es gibt aber halt auch sehr, sehr viele Radwege, die nicht mal regelkonform sind und die schlichtweg rechtswidrig sind.
Nun gut, nun formuliert auch der ADAC diese Probleme. Die Frage ist nur, warum sich ein Autoclub nun auch für Radwege interessiert? Erklärungsversuch von Stefan Gerwens.
Viele unserer Mitglieder sind ja nicht nur Autofahrer, sondern mehr als die Hälfte nutzt an 10 Tagen und mehr im Jahr das Fahrrad. Wir haben auch eine ganz große Gruppe von Mitgliedern, die an mehr als 100 Tagen das Fahrrad nutzen. Das heißt, wir treffen eigentlich die Realität vieler Menschen, die mobil sind. Sie sind Autofahrer und Radfahrer.
Der gelbe Engel soll nun auch fürs Fahrrad zuständig sein? Der ADFC beobachtet das mit einer gewissen Skepsis.
Letztendlich geht es immer um die Verteilung des Platzes auf der Straße. Wer bekommt wie viel, wofür, wie viele Fahrspuren haben wir dann noch, wie viele Parkstreifen haben wir noch, muss auf beiden Seiten geparkt werden, reicht vielleicht auch auf einer Seite, dafür ist dann Platz für einen breiten Radweg. Und da haben sie sich in meinen Augen eigentlich nicht wirklich positioniert, beziehungsweise eher gesagt, naja, also der Verkehrsfluss, und damit meinen sie den Autoverkehrsfluss, der muss gewährleistet sein.
In München geht dieser Verteilungskampf gerade wieder mal zugunsten des Autos aus. Ende Oktober entfernte die Stadt wieder die gelben Streifen, die die Radwege breiter machten. Die Pop-up-Lanes, eine ganze Autospur nur für Räder. Aufgemalt wegen der Corona-Pandemie.
Radfahrende haben sie geliebt. Wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, wie toll das jetzt sei. Endlich ohne Nahtoderfahrung kann man hier Fahrrad fahren. Denn typischerweise wurden die Pop-up-Radwege hier an Straßen eingerichtet, wo man vorher mehrspurige Hauptverkehrsstraßen mit schnellem Autoverkehr hatte, ohne Radwege. Das heißt, es waren schon entsprechende Angstzonen. Das sind wirklich nur die Hartgesottenen tatsächlich auch Fahrrad freiwillig gefahren.
Sagt Andreas Schön vom Fahrradclub. Doch die mitregierende SPD im Stadtrat will erst einmal evaluieren und ließ das Provisorium enden. Und der ADAC freute sich. Beim Thema Pop-up-Lanes hört der Flirt des Automobilclubs mit dem Rad dann doch auf.
Wir haben also schon sehr oft Situationen beobachten müssen, wo es zu längeren Staus gekommen ist und dann halt auf dem Radlweg leider nichts los war.
Alexander Greipel, Pressesprecher des ADAC-Regionalclubs Südbayern, verteidigt das Ende der Fahrrad-Pop-up-Spuren. Sie gingen zulasten der Autos. Annika Mehnken vom ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland, VCD, hält diese Sichtweise für kurzsichtig.
Na, es dauert eben einen Moment, bis sich das Verkehrssystem auf so eine Neuerung eingestellt hat. Das heißt, ich fahre sonst diese Strecke und auf einmal ist da weniger Platz. Da muss ich mich ja als Autofahrer drauf einstellen und als Radfahrer habe ich auf einmal mehr Platz. Im besten Fall steigt also der Autofahrer aufs Fahrrad um, weil er da jetzt viel besser noch fahren kann. Und dadurch, Auto nimmt viel mehr Platz weg, spart man dadurch unheimlich Fläche ein. Aber das muss natürlich sich auch erstmal einspielen.
Der VCD fordert eine längere Testphase für die Pop-up-Fahrradwege und überhaupt noch viel mehr solcher Spuren. Dass der große ADAC zumindest in seinem Radwegetest für breitere Radwege eintrete, sei aber schon ein positiver Schritt.
Ich glaube, so in so einer Konkurrenzsituation erreicht man immer viel weniger. Deswegen, ich bin immer dankbar für alle, die den Weg zur Verkehrswende einschlagen. Der VCD macht das eben schon seit über 30 Jahren.
Doch will der ADAC die Verkehrswende überhaupt weg vom Auto hin zu mehr Fahrrad und ÖPNV? In den ADAC-Geschäftsstellen kann man sich erwärmen für Park-and-Ride-Parkplätze vor den Großstädten und einen Ausbau des U-Bahn-Netzes. Doch so ganz ohne Auto können sich viele nicht vorstellen. Alexander Greipel.
Wir haben aufgrund der Vielzahl unserer Mitglieder natürlich sehr viele Rückmeldungen. In letzter Zeit nehmen diejenigen zu, die sich negativ zu den in den letzten Wochen und Monaten umgesetzten Maßnahmen äußern, die sagen, es wird zu viel gegen das Auto unternommen.
Die Haltung des ADAC ist also ähnlich gespalten wie die der Bevölkerung. Eine Konkurrenz zum ADFC wird er auf absehbare Zeit nicht, ist Andreas Schön überzeugt.
Solange sie sich so halbscharig sozusagen für das Fahrrad einsetzen, da wird sicherlich keines unserer Mitglieder sagen, oh, wir rennen jetzt deshalb vom ADFC zum ADAC. Also da haben wir sicherlich keine Angst.
Tobias Krone über den ADAC und wie der auf Fahrradwege abfährt. Es geht um 111 Aktenkilometer, 1,8 Millionen Fotos, knapp 2900 Filme und Videos und 23.000 Tondokumente. Alte Stasi-Unterlagen, die aber für viele heute immer noch immens wichtig sind, um ihre eigene Geschichte, ihr Leben besser zu verstehen. Bisher alles gelagert in den Stasi-Unterlagenbehörden. Seit vergangenem Jahr steht fest, das Bundesarchiv soll übernehmen. Der Deutsche Bundestag berät gerade einen Gesetzesentwurf, der die Einzelheiten über den Verbleib der Stasi-Akten regeln soll. Es geht darum, welche Aufgaben das Bundesarchiv mit Blick auf dieses besondere Erbe der DDR bekommen soll und an welchen Standorten in den ostdeutschen Bundesländern die Akten unterzubringen sind. Bisher gibt es in jedem Bundesland mindestens 3 Archivaußenstellen. In Zukunft soll es pro Land nur noch eine geben. Der Gesetzentwurf legt dabei die Standorte fest. Zur Freude natürlich der begünstigten Städte. In Mecklenburg-Vorpommern soll Rostock Archivstadt werden. Aber das ist längst nicht allen recht, wie Silke Hasselmann erfahren hat.
Guten Tag. Wenn ich hier richtig unterwegs bin, muss ich mir.
Genau, wenn Sie einen Antrag auf Akteneinsicht stellen wollen oder ansonsten Beratung zu diesem Thema haben wollen, dann sind Sie genau richtig hier.
Beratung Stasi-Akten steht auf dem Schild, das jeden, der die Rostocker Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde besucht, an die richtigen Mitarbeiter verweist.
Ich zeige Ihnen einige Sachen.
Auch diesem Rentner, der rund 50 Jahre im Seehafen Rostock gearbeitet hat und sich sicher ist, zu DDR-Zeiten von Kollegen bespitzelt worden zu sein.
Ich würde das erstmal so ein bisschen aufschreiben.
Ja. Allein im vorigen Jahr wollten 4.510 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wissen, was der ehemalige DDR-Geheimdienst über sie gespeichert hat, sagt die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Anne Drescher. Sie fügt hinzu, dass sich für Betroffene nichts ändern werde, auch nicht nach der bevorstehenden Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde.
Also das heißt, dass die Akten natürlich unter dem Türschild des Bundesarchivs dann verwahrt werden, aber der Zugang zu den Akten, das wird alles so erhalten bleiben. Es ändert sich für die Antragsteller eigentlich nur die Adresse des Bundesarchivs in dem jeweiligen Bundesland.
Seit 2013 ist die frühere DDR-Bürgerrechtlerin zuständig für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und somit auch für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Die dokumentieren die Überwachungswut des Geheimdienstes in den DDR-Nordbezirken und werden deshalb bis heute in 3 Archivaußenstellen aufbewahrt: Rostock-Waldeck, Görslow bei Schwerin und Neubrandenburg. Dass die inzwischen teils vom Zerfall bedrohten Dokumente nach 30 Jahren provisorischer Sonderlösung künftig dem Bundesarchiv unterstehen werden, das findet Anne Drescher genauso richtig wie die Entscheidung, die regionalen Unterlagen in den jeweiligen ostdeutschen Bundesländern zu belassen, allerdings an einem zentralen Archivstandort. Bei dieser Gelegenheit könnte man sogar endlich alle DDR-Akten unter ein Dach bringen. Das würde nach Meinung der meisten Archivmitarbeiter und Nutzer sehr dabei helfen, Rechercheanfragen schneller und umfassender als heute zu bearbeiten.
Das bedeutet, dass Sie mit geschulten Mitarbeitern gemeinsam gucken können, brauchen wir Haftunterlagen? Müssen wir schauen, wie der Geheimdienst die Familie überwacht hat? Polizeiunterlagen, Gerichtsunterlagen, das alles in einem Archiv versammelt, würde eine komplette Lebensgeschichte abbilden können. Und in Berlin wird das hervorragend umgesetzt. Da wird in Lichtenberg ja jetzt ein großes Archiv geschaffen, in dem alle diese Akten der DDR-Überlieferung zusammengeführt werden. Und was in Berlin gilt, verstehe ich nicht, warum das nicht auch im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gelten sollte.
Denn die Wahl fiel nicht etwa auf Schwerin, wo das Land derzeit auch für sämtliche Verwaltungs- und Parteiakten aus der DDR-Zeit ein riesiges Zentralarchiv bauen lässt, sondern auf das 90 Kilometer entfernte Rostock.
Also ich habe dir mal was mitgemacht. Das ist
Rückblende, Februar 2020 im Rathaus von Rostock.
Eine Zusammenstellung der Argumente für den Standort Rostock.
Der erfahrene Leiter der Rostocker Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde Volker Höffer bespricht mit Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen, wie weit die Suche nach dem zentralen Archivstandort in Mecklenburg-Vorpommern gediehen ist. Zuständig dafür sei der Bundesbeauftragte Roland Jahn und der hege große Sympathien für Rostock, so Volker Höffer. Das hört der aus Dänemark stammende Rathauschef gern und sagt:
Ich habe mich natürlich ausführlich damit befasst und habe einen Brief geschrieben mit der Bitte darum, dass die Behörde am dem besten geeigneten Standort, nämlich nach Rostock, kommt. Und nicht nur, weil ich hier Oberbürgermeister bin, sondern mit dem Wissen, ja, dass wir einer der größten Behörde waren wegen den zu See fahrenden Leuten. Und finde ich Rostock geradezu der perfekte Ort.
Die Lobbyarbeit war erfolgreich. Der aktuelle Gesetzesentwurf benennt für das Land Mecklenburg-Vorpommern Rostock als jenen Ort, an dem das Bundesarchiv in den nächsten Jahren für viele Millionen Euro Steuergeld ein modernes Depot bauen soll, um darin sämtliche Stasi-Unterlagen aus den früheren DDR-Bezirken Schwerin, Rostock und Neubrandenburg zusammenzuführen.
In Rostock hatte eine Besetzung stattgefunden, gleich in den Dezembertagen des Jahres 89. Das lässt sich dort gut vermitteln.
Begründet der Bundesbeauftragte Roland Jahn im Deutschlandfunk seine Entscheidung für die Hanse- und Universitätsstadt.
Wir haben natürlich dort auch eine Gedenkstätte, die durch das Land betrieben wird. Und auch die Universität ist dort, sodass hier verschiedene Akteure zusammenarbeiten können. Und auch im Koalitionsvertrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurde ja auch formuliert, dass dort ein Arno-Echt-Zentrum gegründet werden soll, wo Archiv, Gedenkstätte und dann die Forschung gut zusammenarbeiten können.
Was dieses Forschungszentrum angeht, so kommt die SPD-CDU-Landesregierung bislang über eine Willensbekundung nicht spürbar hinaus. Eine konkrete Planung gibt es nicht, genauso wenig wie eine Finanzierungszusage. Das zuständige Kultusministerium gibt auf Nachfrage keine Antwort darauf, warum das Land kein Veto beim Bund eingelegt hat und lieber weiter eine zerklüftete Archivlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern in Kauf nimmt. Vielleicht hoffe man ja, dass der Bund das Arno-Esch-Zentrum gleich mitfinanziert, sodass der Landeshaushalt damit nicht belastet wird, spekuliert Anne Drescher. Deutschlands dienstälteste Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen weist auf die aus ihrer Sicht fachlich bessere Option hin. Das Land Mecklenburg-Vorpommern lasse immerhin seit 3 Jahren in Schwerin ein über 100 Meter langes Zentralarchiv bauen, unter anderem für sämtliche Verwaltungs-, Justiz- und Polizeiakten aus der Zeit der sowjetischen Besatzung und der SED-Diktatur im heutigen Mecklenburg-Vorpommern.
Und dieser Neubau in Schwerin ist entstanden nach einem Beschluss des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege, dass die Akten eben wirklich an einem Ort zusammen konzentriert werden sollen. Und da waren die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes dann noch mit im Gespräch und in der Planung. Und das wäre aus archivalischer und aus fachlicher Sicht natürlich absolut logisch, das dann an einem Ort zusammenzuführen und nicht ein Sonderarchiv in Rostock zu bauen.
Sicke Hasselmann über den Standortstreit für Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Laura Esslinger zusammengestellt. Mein Name ist Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.